das Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Ich finde das mega nice, dass wir jetzt ein Intro haben, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist so schön. Also auch ein Intro, was dem Namen Intro gerecht wird.
Es gibt einen großartigen jungen Mann, der in Baden-Baden sitzt, meiner zeitweise tatsächlich Heimat, weil ich da gelebt und gearbeitet habe. Und das ist Benjamin Hien, a.k.a. Benny Beats, der uns da was gezaubert hat.
Shoutout. Bester Mann.
Ja, sehr schön. Ich feier's richtig.
Ich auch. Ich finde, es gehört sich auch einfach mal einen schönen Einlauf zu, also eine schöne Einlaufmusik zu haben.
Jetzt wird's medizinisch, ne?
Und das ist die falsche Richtung. Ich war eigentlich kopfmäßig schon längst so bei so Boxern, die sonst in den Boxring laufen.
Ja, aber für mich hat es auch was. Das Problem ist, glaube ich, nur, ich glaube, jeder Boxer, der zu unserem Podcast-Intro in die Arena laufen würde, würde die ganze Zeit mit seinen Händen fuchteln, die Instrumente mitspielen.
Ja, und es wäre wahrscheinlich viel zu fröhlich alles.
Und das wäre kontraproduktiv.
Richtig.
Bevor wir darauf eingehen, was wir so an Feedback zur zweiten Episode bekommen haben, möchte ich erstmal kurz innehalten und einen fröhlichen Muttertag wünschen.
Den wünsche ich dir auch. Den wünsche ich aber vor allen Dingen unseren ganzen Müttern. Also unseren allen.
Also unser allen.
Ja, natürlich. So. Genau. Shoutout an die Mütter.
Shoutout an die Mütter. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr jetzt gerade diesen Podcast hört, dass ihr vielleicht mal ganz kurz noch auf Pause drückt, Mutti anruft, vielleicht noch einen der Blumenläden aufsucht, die offen haben und einfach mal erstmal Mutti huldigt und dann natürlich direkt wieder Play drückt.
Oder auch Mutti einfach mal kurz zur Seite nehmen und sagen, komm Mutti, wir hören mal zusammen den Podcast.
Amadeus.
Weil auch Mütter mögen Turnschuhe. Meine Mutter mittlerweile auch, wobei sie früher, also vor 10, 15 Jahren, fand sie es sehr erschreckend, was da ungefähr jeden Tag per Post eintrudelte und das Zimmer vollstellte. Aber mittlerweile findet sie es sehr schön. Sie respektiert natürlich aber auch, dass das mittlerweile auch Arbeit ist.
Ja. Das, und so. Ja.
Und meine Mutter hat außerdem, die hat so die Passion, Bücher zu sammeln. Von daher, da habe ich ihr dann irgendwann lang und breit erklären müssen, dass sie eigentlich auch nichts Großartiges anderes ist.
Weißt du,
Passion haben, Sachen sammeln.
Buch für 10 Euro, Schuh für 150 Euro.
So ein Buch kann mega teuer sein. Ich sag's ja nur. Ich versuche mich jetzt zu rechtfertigen. Alles gut.
Ja, nee, meine Mom hat mir in den letzten zwei Wochen irgendwie sehr viele Fotos geschickt von Schuhen, wo sie sagte so, Simon, ich möchte den Adidas Arken haben, den feiere ich total. Meinst du, der passt mir und in welcher Größe soll ich ihn kaufen? Und gefällt dir dieser Colorway besser oder jener Colorway besser? Dann hat sie den i5923 für sich entdeckt,
nice.
Wollte lieber den haben, dann wollte sie einen Air Force One haben, dann wollte sie wieder den Arken haben.
Guckt sie auch die Reviews dann? Guckt sie die On-Feed-Reviews bei Turnschuh TV und sagt so, oh, das sieht schon nice aus.
Ich glaube, sie guckt da manchmal ein bisschen rein, weil ich ihr Sohn bin. Aber nicht, weil sie sagt, sie erfährt da noch was Neues.
Also ist das so ähnlich wie bei all unseren Freunden, die auch nur so kurz mal reingucken, weil wir halt ihre Freunde
ganz
sind.
Genau.
So, aber ansonsten, ne? Ah, ja, gut, versteht.
Genau.
Das ist schon okay.
Ist in Ordnung, Mama. Ich mag dich trotzdem. Weil meine Mom hat sich einen Adidas Top 10 gekauft, ich glaube 1991 oder 92. Und wir hatten 1991 oder 92, hatten wir kurzzeitig die gleiche Schuhgröße.
Und okay. Ist heute unvorstellbar, wenn man dich anguckt, wie riesig du bist.
Ganz genau, aber damals ging das halt für circa einen Sommer und dann habe ich halt gesagt, so, okay, der Schuh ist jetzt meiner. Und das war halt ein schöner blau-weißer Adidas Top 10. Und
wir schwenken schon wieder in Erinnerung.
Und wir driften komplett ab.
Total.
Ich finde das aber in Ordnung.
Einfach.
Also, schönen Muttertag.
Richtig.
Und danke auch für euer Feedback auf der EverySize-Seite. Oh, Schuhen, der Sneaker-Podcast, ist ja eine Co-Produktion von Turnschuh TV und EverySize und Sertan schreibt dort. Ich finde, die Einser haben nicht gelitten, aber viele Vierer aus den letzten 3 Jahren haben echt zu wünschen übrig gelassen. Richtig teuer geworden alles und dann die Qualität, nee. Aber Jordan Brand zieht gerade richtig an, also mal sehen, was da noch kommt. Sertan antwortet damit auf unser Thema der letzten Woche, ist Michael Jordan der König des Schuhgeschäfts und ist die Qualität und die Quantität beim Jordan Brand denn so in einem sehr grünen Bereich oder ist da irgendwas im Argen? Ist da was faul im Staate Dänemark? Und Sertan, wir danken dir für das Feedback. Ja, du hast vollkommen recht. Ich finde auch, dass das Jordan Brand gerade viele richtig gute Sachen macht. Das habe ich letzte Woche auch oder in der letzten Episode auch im Podcast gesagt. Aber du bist da mit deiner Skepsis im Team Simon herzlich willkommen, weil ich glaube, du bist nicht so skeptisch.
Nee, ich kann es einfach so unterschreiben. Also ich finde ja auch halt, dass bei den Vierern gerade ziemlich viel Zeug kam in den letzten Jahren, was qualitativ nicht so überzeugend war und wie gesagt der Preis auch einfach irgendwie absurd diesbezüglich und bei den Einern wenig falsch gemacht wurde. Also Sertan, fühle ich.
Ja. Capone schreibt bei YouTube, dass er uns recht gibt, was die Qualität der Marke zu dem springenden Mann angeht. Wenn man sich Videos auch von anderen Unboxern oder Reviewen anschaut, Capone hat das bei YouTube geschrieben, das heißt, auch Schuhen könnt ihr nicht nur bei Spotify und iTunes oder Podigy euch anhören, sondern findet es auch bei YouTube, bei Turnschuh.tv oder bei Everysize, wie ihr gerade eben mitbekommen habt. Capone schreibt weiter, dass das Licht nicht nur an den Materialien von der Verarbeitung erliegt, sondern also an verzogenem Leder beispielsweise, teilweise doppelt und dreifachen Nähten, weil das Garn leer ging. Und
ups, wir haben kein Garn mehr. Ey, Raum 7, kein Garn.
Ja. Gerade werden die Fabriken vom Jordan Brand zu so einem kleinen Umpa-Lumpa-Ding.
Das finde ich so nice.
Capone schreibt auf jeden Fall weiter. Ich sehe da ein Problem bei der Sache mit der Hochwertigkeit, die ihr ansprecht. Die Modelle gibt es, aber dann werden die immer so unverschämt teuer. Just Don zum Beispiel von Don C. Was rechtfertigt seine 400 bis 650 Euro für einen Schuh von einer Marke, die es nicht nötig hat, so teuer zu sein? Generell ist es nicht nötig, so teuer zu sein. Ich finde sogar, dass der Einser überteuert ist. 150 Euro für ein bisschen Leder, das ist zu viel.
Ja, man kauft halt immer Brand mit, man kauft Marketing mit, man kauft Hype mit, man kauft Don C mit. Also von daher, ja, also bei den Don C-Geschichten.
Das ist lustig, weil man mit seinem Karton aus dem Lager und Don C noch einhaken.
Naja, für den Preis, also da muss ich aber auch mehr erwarten, sag ich dir ganz ehrlich. Nee, ach, keine Ahnung, bei den Don C-Geschichten bin ich eben ein bisschen raus. Ich finde es nett, dass er das macht, aber mich sprechen die halt einfach nicht an. Das ist mir auch dann irgendwann ein bisschen zu viel High-End-Fashion-Gedöns. Nö. Aber ja, ist einfach zu teuer. So. Aber das ist ja auch eben das Ding. Wenn Leute Bock haben, das auszugeben, dann können sie das auch gerne machen. Aber das muss ja jeder auch am Ende des Tages und kann ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist das Schöne.
Bei Don C gerade diese 400 bis 600 Euro für einen Jordan finde ich halt an der Stelle nicht gerechtfertigt, wenn man sich Produktionen Made in Germany zum Beispiel anguckt oder New Balance, Made in England, Made in...
Meinst du Kangaroos zum Beispiel dann?
Kangaroos, ja. Sonra in Deutschland.
Ja, ja.
Dass da dann natürlich auch Preise jenseits der 200 Euro immer aufgerufen werden.
Aber zu rechtfertigen ist dadurch halt, dass eben die Produktion anders abläuft. Es ist keine Massenfertigung.
Ganz genau. Und bei den Just Don-Modellen, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht, wo sie produziert werden. Bei Yeezy weiß ich, dass einige Schuhe auch in Europa produziert worden sind. Die Crab Boots zum Beispiel waren das. Mhm. Aber trotzdem, die Preise sind halt extrem hoch und nicht mehr über den wegen mir den wertgebenden Produktionsfaktor noch zu argumentieren.
Ja, vielen lieben Dank für das Feedback auf die Folge 2. Das hat uns sehr gefreut. Bleibt weiterhin aktiv auf den bekannten Plattformen. Schmeißt uns zu mit euren Nachrichten. Ich freue mich auch immer, Simon glaube ich auch, oder? Du freust dich auch über Direktnachrichten?
Sehr, sehr immer.
Ja, voll. Oder wenn man auf der Straße angesprochen wird mit, guck mal, der da. Danke. Ist jetzt irgendwie noch nicht passiert, aber finde ich auch schön. Dementsprechend haut euer Feedback raus, diskutiert gerne mit, dafür ist das Ganze ja auch da. Und dementsprechend bringen wir jetzt etwas Neues zur Diskussion.
Ich möchte dich fragen, Amadeus, als du deine erste Bude eingerichtet hast, woher kam die Einrichtung?
Also, es gibt da diesen kleinen Laden in der Nähe von Münster, wo ich ja mal gewohnt habe.
In der Tat.
Der besteht aus 4 Buchstaben und den kennt kaum einer und der heißt Ikea.
Nie gehört.
Nee, ich weiß. Also das Ding ist, natürlich hat man sich gerade in der ersten Bude sehr mit Ikea-Zeug zugestellt. Das war aber auch in der zweiten und dritten Bude irgendwann der Fall.
Ich wollte gerade sagen, wir sitzen gerade bei mir im Wohnzimmer, blick dich um, es ist auch immer noch irgendwie ein bisschen der Fall.
Ja, schon, klar. Aber ich meine, sag mal so, also die einen Sachen haben manchmal den Weg von Wohnung A zu Wohnung B nicht ganz überlebt. Man darf nicht vergessen, so stabil sind die meisten Dinge nicht. Aber ein paar Sachen sind schon auch irgendwo essentiell, beziehungsweise halt ja auch easy. Du kriegst sie leicht, sie kosten nicht viel. Manchmal kriegt man sie auch schnell aufgebaut. Manchmal braucht man dafür ein Studium. Und an der IKEA-Hochschule für bildende Künste.
für angewandte Installationen.
Oh ja, stimmt. Aber das zieht sich natürlich irgendwo auch durch, klar.
Ich habe meinen ersten Kontaktpunkt mit IKEA tatsächlich so im Alter von... Lass mich nicht lügen.
Sorry, das klingt gerade, als ob du so eine Bravo-Geschichte erzählst. Ich hatte mein erstes Mal damals.
Du weißt ja gar nicht, wo die Geschichte hinführt.
Ach du Scheiße.
Also mit so
der erste Kontaktpunkt war das IKEA-Bett meiner ersten Freundin. Weißt du, diese geschwungenen, diese Metallbetten.
Verdammt,
weißt du,
das hätte so eine schöne Geschichte werden können. Ich hab's verkackt. Wieso bin ich nicht drauf gekommen?
Tja, sorry. Aber weißt du, kennst du diese klassischen IKEA-Betten so am Ende mit diesem Metallgedöns und so?
Die hatte das auch wirklich Freundin jede gehabt, Amadeus.
Sicher?
Sehr sicher, ja.
Denn es hat wirklich, gut, da gehen wir zu tief ins Thema gerade, aber nichtsdestotrotz, diese IKEA-Betten wird wohl jeder kennen.
Ja, und bei mir war der Erstkontakt tatsächlich etwas früher und wir hatten, oder bei uns in der Nähe, wir hatten damals noch in Niedersachsen gewohnt, ich bin ja in der Nähe von Wolfsburg geboren und aufgewachsen und irgendwo da in der Nähe hat ein IKEA aufgemacht und ich glaube tatsächlich.
Da standest du schon draußen, hast gecampt.
Da stand ich schon draußen, hab gecampt. Ich hab gedacht, so, das skandinavische Design, Freunde. Ich sage, das wird ein ganz großes Ding. Nein, wir sind halt da hingefahren, weil es halt günstig war und weil es neu war und weil es irgendwie ein paar neue Sachen dann in der Einrichtung gab. Und wir hatten solche Regale gekauft, die aus so einem geschwungenen Gewindestab bestanden haben, wo du dann halt einfach die Regalbretter reinfädeln musstest und dann mit kleinen Muttern. Ich habe in diesem Moment skandinavisches Design erstmal hassen gelernt, weil diese blöden Bretter in diese Gewindestangen reinzufädeln, okay, aber dann die Muttern und dann die, dass es auch gerade ist, es hat mich so angekotzt.
Oh, ich habe letztens noch ein Sofa bei IKEA gekauft und zwar das, was man als Einzelmensch auch transportieren kann, weil es auseinandergebaut ist und in einen Karton passt.
Okay.
Und zwar dieses, was aus einem Gestell besteht und wo du im Endeffekt nur die Sofalehne und die Sitzfläche so in eins drüber ziehen kannst.
Ja.
Ne?
Ja.
So das Günstige. Witzig, Reviews im Internet sagen oftmals, dass man das kauft, wenn man einen Hund hat, damit ein Hund auf einem Sofa schlafen kann. Es wird als Hundeschlafsofa benutzt. Ich finde es ganz praktisch für die Küche, so um entspannt mal da zu sitzen, aber ich weiß bis heute nicht und ich habe das Internet durchsucht, sind diese scheiß Stangen falsch gebohrt worden oder bin ich einfach nur zu dämlich? Auf jeden Fall ist die Sitzfläche nicht ebenerdig, sondern hat so eine leichte Kuhle. Man sitzt also ein bisschen tiefer gelegt, was auch ganz nice ist. Da kann man sich nämlich entspannt geile Mucke anmachen und sich so ein Faxe-Bier aufmachen, weil tiefer gelegt. Okay, der Witz hat richtig gebraucht gerade, das war auch Quatsch.
Aber ich fand es gerade mit dem skandinavischen Bier dazu auch.
Auch schon nice. Auf jeden Fall... Ich weiß einfach nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Das Internet hat mir ähnliche Probleme ausgespuckt, die ich auch hatte. Und da denke ich mir dann auch so, ey Leute, ist das euer Ernst? Das kann doch nicht funktionieren. Und da verliere ich dann oftmals auch den Glauben in IKEA.
An wo
IKEA?
Grade?
Auf IKEA? Weiß nicht. Ich fahr auf zu IKEA. Fahr in IKEA.
Wir fahren nach Ikea hin.
Es gibt nichts Schlimmeres übrigens als samstags, vor allen Dingen mit einem schönen Kater, zu Ikea zu fahren. Nach Ikea zu fahren. Auf Ikea zu fahren. Es ist der Graus, weil du kommst ja auch nicht mehr raus. Ne? Ich glaube, Prinz Pi hat letztens noch getweetet, dass er sich in der...
Wir führen jetzt den Shoutout-Counter für dich ein, Amadeus.
Ey, man muss auch noch mal ein paar Shoutouts geben. Ich weiß, ich habe auch letztens den Kommentar bekommen, so bitte nicht so viel Anglizismen und hör auf, so viel Shoutouts zu geben, ihr seid nicht mehr 12. Ich bin noch 12, das ist mir egal. So, also auf jeden Fall tweetete Prinz Pi, ob man sich nicht, also ob es nur ihm so gehen würde, dass man sich in einem Ikea fühlen würde wie so eine Laborratte, weil du kannst ja nur einen Weg laufen. Mhm. Ne? Du läufst ja immer den Fallen entlang und wenn du umdrehst, hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal umgedreht in einem Ikea, wie die Leute dich hassen?
Aber ich finde es schön, dass die Shortcuts mittlerweile ausgeschildert sind, wenn du dieses Level überspringen möchtest.
Ey, das ist so heftig. Na, auf jeden Fall läufst du dann so auf einem Samstag mit so einem Kater so durch Ikea durch und bist so, oh, was zur Hölle braucht dich eigentlich? Und rausgehst du dann so mit drei Kerzen.
Das Beste an Ikea ist tatsächlich das Belohnungshotdog am Ende, weil es einen sehr vieles auch wieder vergessen lässt, was in den Stunden davor passiert ist.
Das lässt einen ja auch tatsächlich, und das muss man an dieser Stelle leider auch erwähnen, die doch sehr ungeile Geschichte des Gründers vergessen, der eine leicht nationalsozialistische Vergangenheit hatte und mal in einem Kommentar sagte, er möchte sich dafür entschuldigen, dass er damals die Parteien unterstützt hat. Aber er hätte ja immer mehr mit Mussolini als mit Hitler sympathisiert.
Na dann.
Ja.
Spast.
Schwierige Nummer. Er ist mittlerweile ja tot. Über Tote soll man nicht haten. Hat man mir mal so beigebracht.
Kommen wir zurück zu deinem tiefer gelegten Sofa.
Kommen wir lieber zu den lustigen Geschichten.
Für dein tiefer gelegtes Sofa gäbe es nämlich jetzt von einem jungen Mann namens Chris Stamp die passende Unterbodenbeleuchtung.
Yeah, das wäre auch geil.
Du könntest also so diese IKEA-Lifehacks so machen, dass du so dieses erste Tuning-Sofa machst, vielleicht noch so ein ja. Tribal aufbügelst.
Bitte nicht. Da bin ich raus. Das ist nicht meine Szenerie. Ich weiß aber, was du meinst. Finde ich ganz nice.
Du merkst schon, wie ich in das Thema dränge.
Du drängst in das Thema. Jetzt, das ja, komm, mach's auf. Komm, das mach nicht, das Thema auf.
Das ist nämlich IKEA natürlich auch so ein bisschen Zeitgeist wittert, so ein bisschen Morgenluft und, oder sagen wir es nicht Morgenluft, aber einfach ein bisschen Jugendkultur und Hype mitnimmt. Und nachdem Kanye West versucht hat, sich selber vor einigen Jahren bei IKEA reinzusneaken und gesagt, wow, dieser Tweet-Verlauf ist total schön, so, wow, ich bin so begeistert von eurer Einrichtung, ich kann mir vorstellen, was zu machen. Und IKEA Australien ihn so richtig schön getrollt hat und dieses Bett, Aufbauanleitung für das Bett aus dem Famous-Video dann getwittert hat, fand ich sehr schön. Aber jetzt tatsächlich zuerst mal mit Chris Stamp, die Spanst-Serie macht. Chris Stamp kennt vielleicht der ein oder andere, insbesondere über die Zusammenarbeiten mit Puma aus den vergangenen Jahren. Mhm. Ich glaube, seit bestimmt 3, 4, 5 Jahren arbeiten die zusammen. Und da sind ja jetzt tatsächlich Schuhboxen, Regale, Schreibtische, Skateboards.
Ganz wichtig für Inneneinrichtungen auch, Skateboards.
Ja, Skateboardhalter. Mhm. Das ist dann die Inneneinrichtung. Pullis, T-Shirts. Und was ich sehr geil finde, ist diese Wardrobe, die einfach so ein bisschen wirklich Style-O-Mine. Und für 200 Euro kann man sich so eine kleine Garderoben-Wardrobe auch mal gönnen. Aber,
hast du gerade Garderoben-Wardrobe gesagt?
Eine Garderoben-Wardrobe.
So viel zum Thema Anglizismus.
Ja, aber die direkte Übersetzung.
Sag mal, haben die da, ich sehe jetzt gerade ja auf der Seite mit der Headline Uncover Your Style, haben die da so ein Pressefoto genommen, wo ein Typ sich eine kleine Mini-Ramp aus Beton ins Zimmer gezimmert hat?
Wahrscheinlich hat er sein Zimmer um die Mini-Ramp gebaut, ja.
Das finde ich schon nice. Kennst du noch den Film Gleaming the Cube, auf Deutsch Rebellen auf Skateboards?
Nein.
Mit Christian Slater. Ein Film, der in den 90ern vor allen Dingen immer an Ostern lief, warum auch immer, und bei dem die gesamte Bones Brigade damals gedoubelt hat. Das heißt, Tony Hawk, Steve Caballero, Rodney Mullen und so waren mit dabei. Und da ging es im Endeffekt, das ist so ein Jugenddrama, der Bruder wird umgebracht, Christian Slater als rebellierender Skateboarder versucht, den Mord aufzuklären. Lange Rede, kurzer Sinn. Der hatte tatsächlich, oder sein Kumpel hatte eine Bude, die am Pool des Elternhauses in den Boden gebaut war. Du musstest so eine Leiter runterklettern und dann hatte der so eine kleine Mini-Ramp da drin. Ich hab's geliebt. Ja. Ich wollte es immer. Ja. Problem war, ich durfte nicht.
Mutti, ich werde ja jetzt 18, ich hätte so gerne.
Könnte ich kurz ein Loch in unseren Garten graben? Tage später.
Der Betonmischer wäre schon da.
Ja, ist richtig. Nee, aber deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, dass sie das so auf so Skateboarding beziehen. Was hat denn, ich meine, vielleicht check ich es gerade nicht, aber hat Chris Stamp eine große Affinität zum Skateboarding?
Das kann ich tatsächlich aus dem Kopf nicht sagen. Hier in dem schönen IKEA-Text steht, dass er aus L.A. ist.
Ja, super.
Aber
das reicht dann ja meist schon aus. Ja, nichtsdestotrotz, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Ich meine, aber die andere Frage wäre, battlen sich jetzt eigentlich Chris Stamp und Virgil Abloh? Weil Virgil, seines Zeichens, unser Mann in Frankreich. Ja, genau. Ich wollte es so schön machen. So, weißt du, so wie unser Mann in Hollywood.
Finde ich schön.
Wie heißt er denn eigentlich nochmal, unser Mann in Hollywood? Der Tough-Dings-Moderator von ProSieben. Steven Gätjen. Unser Mann in Hollywood. Shoutout Steven Gätjen. Genau. Und Virgil Abloh, unser Mann in Paris, der macht ja jetzt auch eine schöne Geschichte mit IKEA.
Ganz genau. Die hat noch gar kein Release-Date.
Wobei in den USA wurden schon einige Teile rausgewürfelt.
Also ich weiß tatsächlich nur, dass es halt, also bis jetzt so meine Info sind diese zwei Teppiche. Der rote Teppich, wo Blue draufsteht und der Läufer, wo oder diese Fußmatte, wo Keep Out drauf ist. Und dann noch dieser Ikea-Bag, dieser Frakta oder wie heißt, ne? Ja, das ist das, was ich gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob Chris Stamp und Virgil Abloh sich battlen mit irgendwas. Ich finde tatsächlich, dass, wenn wir jetzt noch mal kurz bei Chris Stamp bleiben, ich finde die Kollektion extrem gelungen. Ich mag dieses minimalistische Design, ich mag aber auch so diese Detailverliebtheit oder dieses Stylische, was ich in der Form jetzt nicht von Ikea irgendwie erwartet hätte.
Wo findest du das denn jetzt detailverliebt? Und warum zur Hölle hat er einen schwarzen Basketballkorb noch gemacht?
Das mit dem schwarzen Basketballkorb möchte ich mich für die Frage bedanken und kannst sie nicht beantworten.
Möchte mich für die Frage bedanken.
Aber die Detailverliebtheit meine ich zum Beispiel so mit diesen sehr, 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 sehr schnörkelig simplen
Kleiderbügeln
zum Beispiel. Detailverliebt ist zum Beispiel Wardrobe.
Du bleibst Spenst. Voll bei der Hängen, ne?
Ich bleib voll bei der Hängen.
Findest du echt das gut, so ne?
Kleine Gitter.
Da passen wie viele Shirts rein? Drei?
Auf dem Bild sind es sechs.
Ja, toll. Und vier Schuhe. Und was kostet der Spaß? 200 Pfund.
Das finde ich gut. Shut up and take my money.
So. Ja, ist ja auch voll okay.
Ich wollte jetzt auch mal einen Anglizismus loswerden. Nein, ich finde es, ehrlich gesagt, eine sehr, sehr schöne Geschichte, die Chris Stamp da gemacht hat. Ich bin gespannt auf das volle Unwrapping von den Geschichten, die Virgil Abloh dann irgendwann hoffentlich auch in Europa, wenn du sagst, dass er auf jeden Fall in den USA schon was gedroppt hat, dann...
Ich meine, da gab es dann schon mal so ein Release.
Bin ich da auf jeden Fall...
Wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall hat er da fleißig durch seine Instagram-Stories geführt.
Ich finde es ehrlich gesagt... So das, was ich von Abloh gesehen habe und das, was jetzt von Stamp kommt, finde ich total schön, denn das, was wir eben hatten, dass wir unsere erste Bude bezogen haben und uns ein Expedit gekauft haben und uns einen Lacktisch und sonst irgendwas gekauft haben, das trifft ja jetzt auch immer eine weitere Generation, wo man die halt einfach mitnimmt und ihr in ihrem Kleiderschrank hängen vielleicht Sachen von Virgil Abloh oder stehen Schuhe von Chris Stamp, dass man die dann auch auf dieser Einrichtungsebene abholt, finde ich, ehrlich gesagt, einen extrem klugen Move, dass Voll. Ikea sich genau diese Definitiv. Leute rangeholt hat, weil sie eigentlich für mich bis jetzt in... Hast du schon mal mitgekriegt, dass die irgendwas kollaboriert haben oder kooperiert, was in irgendeiner Form für dich interessant oder relevant war?
Nö, ehrlich gesagt nicht.
Ich auch nicht. So, das einzig Interessante und Relevante an Ikea war billige Möbel und bestenfalls nicht samstags hingehen, und einen Hotdog mitnehmen. So.
Ja, richtig. Also und seit billig bzw. günstig und halt eben auch minimalistisch, sodass es halt eigentlich auch immer gepasst hat.
Ja. Genau.
Es war jetzt nicht so, dass du dir da großartig Designgedanken machen musstest. Du wusstest, du kaufst das, das sieht vernünftig aus, das passt schon alles, das ist gut für das, was es ist.
Ja.
Vor allen Dingen, weil du ja auch zur damaligen Zeit natürlich auch eher kleineres Budget für solche Geschichten hattest und... Wenn du dich im Thema Design, vor allen Dingen im Thema Interieur bewegst, da kannst du dich ja dumm und dämlich bezahlen.
Ja.
Halt, ne? Deswegen ist Ikea sozusagen das vielleicht das H&M der ganzen Möbelindustrie. So. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da Leute jetzt mit kollaborieren, die einem persönlich, also im persönlichen Geschmack einfach entsprechen und natürlich auch so die Brücke dazu schlagen, wie du schon meintest. Ne? Man hat dann vielleicht ein Off-White-Shirt zu Hause und ein paar Puma-Chris-Stamp-Kollaborationen und dann kann das dazu passen auch. Und das ist schon ganz nice, zumal die treffen ja auch dann den Geschmack, den man eben selbst hat. Ne? Also man möchte ja auch schon eher wissen, dass man seine Sneaker in ein vernünftiges Regal stellt, statt zu gucken, naja, irgendwer hat da jetzt ein Regal gemacht, aber eigentlich ist es nicht für Sneaker gedacht, man musste irgendwie Sachen zusammenbasteln und ähnliches und Chris Stamp und Virgil Abloh machen sich halt Gedanken darüber und sagen, nee, so, wenn man das so aufbaut, dann passt das besser. Und ist ja auch klar, dass sie damit halt auch die Jugend und auch die jungen Erwachsenen halt eben ansprechen, bei denen es halt eben auch ein riesiges Thema ist. Also früher war ja die ganze Turnschuh- und Streetwear-Szene halt schon eher eine sehr kleine Subkultur und auch eine sehr juvenile Subkultur. Mittlerweile ist das Ding riesengroß. Mhm. Und die Leute, die damals mit 20 zu einer kleinen Gruppe von Sneakerheads und Streetwear-Enthusiasten gehört haben, sind halt jetzt 30, 35 und finden den Scheiß aber immer noch geil. So. Und damit wächst man ja auch mit. Und Virgil Abloh ist halt ja eben auch noch keine 65 und denkt sich, er biedert sich jetzt der Jugend irgendwie an, sondern er kommt ja aus diesem ganzen Kosmos und hat halt eben die Möglichkeiten und sagt, ey, ich möchte jetzt sowas machen. Das Geld am Ende des Tages ist natürlich auch ein Thema, ist gar keine Frage. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ist ja schön, dass die Leute da halt einsteigen und sagen, wir haben da was für euch.
Ich finde es einen sehr interessanten Punkt, den du da nennst, nämlich, dass man sich von Leuten nicht nur mit der nötigen Portion Relevanz in einer bestimmten Szene oder in einer bestimmten Kultur anleiten lässt, wie Dinge eventuell cooler, schöner oder besser funktionieren und sich somit auch nicht nur versucht, Hype auf seine eigene Marke zu bringen, sondern eben auch letztlich eine funktionale Geschichte draus macht. Ich bin bei Virgil Abloh sehr gespannt darauf, wie es denn insgesamt aussehen wird. Wie gesagt, ich kenne bis jetzt nur diese Teppiche und ich finde sie schon ganz witzig. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt in meiner Wohnung einen roten Teppich brauche, auf dem blau steht. Ich finde es aber jetzt mit Blick auf die Geschichte von Chris Stamp zum Beispiel so, dass ich mir sage, so diese Wardrobe oder auch diese Sesselgeschichte.
So
ja, wegen mir auch der Sessel, Amadeus, es gibt auch, oder auch diese Kleiderstangen. So, ne? Also es sind so ein paar Sachen, wo ich mir sage, Mensch, das finde ich echt cool, sieht designtechnisch ganz okay aus, also jetzt nichts. Ich weiß, dass es diese Sachen halt auch für 500 Euro gibt und ich denke mir so, cool, ich kriege das Ganze dann für einen schmaleren Taler. Was ich mich tatsächlich frage ist, bei dieser Chris Stamp-Geschichte, wieso muss es noch diese Merch-Shirts und Hoodies geben?
Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz, aber höchstwahrscheinlich liegt es einfach daran, dass man sagt, naja, das ist so die Ecke, aus der ich komme und naja, dann nehmen wir es einfach nochmal mit rein und naja, eigentlich ist mir egal und naja, Geld.
Aber das ist so, da denke ich mir, also...
Ich meine, die kosten 8 Pfund die Shirts,
8 ne? Pfund die Shirts und schon 20 Pfund der Hoodie. Da erwarte und 4,50 noch das Snapback.
Da erwarte ich nichts.
Und ich genau
meine,
das
hohe Qualität, es. Also ich hole.
Hohle Qualität.
Hohle Qualität. Hohe Spanne an Produktion rechtfertigt aber nicht automatisch, dass die Qualität halt auch gleichzeitig gut sein muss, nur weil der Preis, also weißt du, was ich meine?
Klar, aber...
Boah, aber das war jetzt gerade so mega kompliziert ausgedrückt.
Ich erwarte
einfach nichts von. Punkt.
Null. Und das finde ich dann schade, weil...
Null.
Weil dann
Fool.
Dann gibt ein Chris Stamp irgendwie seinen Namen dafür
sein
her.
Leben, sein Blut, sein für, Schweiß, seine... Entschuldigung, bitte.
Für eine... Blech-Wardrobe und Pressspan-Garderobe, aber die Möbel überzeugen mich teilweise eben über das Design. Mhm. Und da wissen wir auch alle, dass ein IKEA-Regal exakt einmal aufgebaut werden kann und beim zweiten Mal wird es ausfransen. Richtig. Das wird bei dieser Geschichte nicht anders sein und sie wird wahrscheinlich ein paar Euro 50 teurer sein. Nur wie gesagt, mit dem Hoodie denke ich mir so, wieso bietet dieser Mann oder gibt dieser Mann seinen Namen für einen 20-Euro-Hoodie, der wahrscheinlich auch entsprechende Qualität hat? Das finde ich ja schade. Und da hoffe ich, dass Virgil Abloh halt sagen wird, so, nö, bei der Geschichte mache ich nicht mit. So,
meinst du, also, es gibt dann auf einmal 10 Euro Louis Vuitton IKEA-Shirt?
Bei der Sache würde ich dann vielleicht wieder mitmachen.
Ach, da würdest du dann wieder mitmachen, oder?
Lifetime Supply.
Wieso würdest du dann dabei mitmachen?
Nein, ich
will... Nur weil der Louis Vuitton
Nein, natürlich
da,
nicht. Ich finde deshalb... It's not gonna happen. Nur ich hoffe halt einfach, dass Virgil Abloh einfach sieht, so er kann nicht eine Off-White-Kollektion, eine eigene Kollektion für, keine Ahnung, hunderte von Euro ein Shirt oder ein Hemd oder eine Jacke verkaufen und dann für einen Zehner ein Shirt, ein Off-White-Shirt dann bei IKEA. Das fände ich halt das falsche Bild.
Ja, das sowieso.
Und das würde seine Marke schwächen. Und da habe ich eben auch das Gefühl, dass das halt so ein 8-Euro-T-Shirt oder 8-Pfund-Shirt, was ja meine 10 Euro sind.
Anderes Ding. Ich finde ja auch, ja, du gehst halt zu IKEA und kaufst dir etwas und du weißt, es ist einigermaßen günstig, es ist einigermaßen qualitativ, es passt eigentlich in jede Umgebung jeglicher Wohnung und es ist auch so ein bisschen zeitlos, weil es gibt da nicht so viel, was man daran meckern kann. Ja, sind dann fertig, aus, Ende Gelände, so. Und damit hast du einfach das, was jeder hat. Und das wird bei Virgil Abloh und Off-White und auch bei Chris Stamp ja auch nicht großartig anders sein. Auf der einen Seite natürlich total toll, wenn du es haben möchtest. Es gibt nicht die krasse Limitierung, so, du kommst da dran. Wobei man auch sagen muss, ich könnte mir vorstellen, dass in diversen Hauptstädten sich doch Schlangen auch bei IKEA bilden werden, wenn die Virgil Abloh-Sachen kommen.
IKEA Campout.
Zum Beispiel.
Stell dir vor, wer
in IKEA Camps, also in so Zelten von IKEA gekauft. Du kannst bei IKEA reingehen, IKEA habe ich jetzt gerade gesagt, kannst da reingehen, du kannst dir das Zelt kaufen und einen Hocker und dann gehst du wieder raus, um dann wieder vom Laden zu campen.
Du kannst dir vielleicht auch einfach so gibt doch auch bestimmt für 50 Euro schon ein Bett.
Ja, und zum Beispiel. Halt bei dem Bett. Worauf ich aber hinaus wollte, war einfach, du spielst da nicht deinem eigenen Individualismus in die Karten. Und da fand ich es auch zu früheren Zeiten bei kleinerem Budget trotzdem immer schön zu sagen, naja, es muss nicht dann alles so aussehen, wie es bei jedem aussieht, sondern dann gucke ich halt vielleicht auch mal auf einem Flohmarkt oder bei Oma auf dem Dachboden oder guck mal, wie ich das alles zusammenbringen kann. Mhm. Wenn ich jetzt, vielleicht bin ich dafür auch zu alt, also deswegen hands down bei allen irgendwie Endzehnern, Anfang 20ern, Endzehnern klingt komisch, aber bei juvenilen Menschen, die sich halt die gesamte Bude dann mit IKEA Off-White zustellen wollen, fair enough so, ja, aber wenn ich da jetzt reinkommen würde mit meinen Anfang 30 und sehe dann halt, ich habe extra übrigens Anfang 30 gesagt, Mitte 30 tut mir noch im Herzen weh, wenn ich das sagen würde, und da komme ich dann so rein und es ist wirklich so alles so Off-White, IKEA plus IKEA plus Chris Stamp IKEA, wäre ich irgendwie so, okay, sorry, da fehlt irgendwie so das Eigene drin. Das Tüpfelchen des Individualismus ist. Das Tüpfelchen Eigengeschmack. Weißt du, was ich meine? Das ist ähnlich halt eben auch wie beim Thema Streetwear und Schuhe. Hey, cool, wenn du einen Yeezy magst. Vollkommen fein. Finde ich auch kein schlechter Schuh. Aber wenn du 3 Tage lang irgendwo entlangläufst und wirklich an jedem Fuß einen Yeezy siehst, frage ich mich so, wo ist dein Individualismus geblieben? Ist da nicht auch irgendwie der Spaß dahinter, sich auch irgendwo nicht unbedingt abgrenzen im negativen Sinne, aber sich trotzdem abgrenzen zu wollen? Irgendwie auch zu zeigen so, hey, ich bin doch über meine Klamotten jemand, der ausdrücken möchte, ich bin ein Individuum, aber dann läuft jeder mit ein und denselben Sachen durch die Gegend. Und das finde ich immer schon einfach eine schwierige Nummer. Man muss es, wie gesagt, in keine Richtung übertreiben. Und wenn man was cool findet, dann soll man das kaufen, dann soll man das tragen, auch wenn das 5.000 Leute gerade machen. Mhm. Aber so diese Masse hinterher zu rennen und zu sagen, so, ich bringe da gar nicht meinen eigenen Geschmack rein, sondern ich mache das jetzt, das ist Hype, das passt zusammen. Das finde ich zu einfach. Und das finde ich auch langweilig.
Ich bin voll bei dir bei dem Punkt, wenn es extreme Formen annimmt und sich jemand die Bude jetzt wirklich komplett damit vollstellen würde, wäre es idiotisch. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass man durch so eine Collab die Möglichkeit hat, sich seine Bude nochmal mit einem Teil, zum Beispiel wenn du jetzt diesen Schreibtisch holen würdest oder wenn du dir, keine Ahnung, die Garderobe holen würdest, ich möchte es nochmal sagen, die Garderobe,
ja. Dann... Du liebst die Garderobe.
Ja, abgöttisch.
Screenshots.
auf jeden Fall hättest du dann die Möglichkeit, deine Wohnung mit einem individuellen Stück noch mal ein bisschen individueller zu machen, weil das nicht das 0815 IKEA-Ding ist, was in jeder Bude steht, sondern das etwas besonderere IKEA-Stück ist, was es zwar auch nicht, wahrscheinlich auch nicht in den massiven Limitierungen gibt, aber was doch nicht jeder haben wird. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Geschichte und ich finde, so macht so eine out-of-the-box gedachte Kollaboration auch nicht nur marketingtechnisch Sinn, womit ich jetzt zum Beispiel mal auf diese Adidas BVG-Geschichte anspielen möchte, die einfach ein brachial gutes Marketing war. Der Schuh ist nicht der schönste, aber das Marketing ist gigantisch.
Wahnsinn, definitiv.
Und es ist ehrlich gesagt bei dem Ding schade, dass es, glaube ich, also du kannst nicht sagen, hey, ich mache jetzt 50.000 Paare davon. Also dann wird irgendwann diese Jahreskarte extrem günstig.
Ja, die Idee wäre ja auch verloren dann dahin.
Und die Idee wäre in dem Moment dann verloren, genau. Du kannst es auch nicht auf jede Stadt übertragen. Also du kannst jetzt nicht sagen so, ja klar, Verkehrsbetriebe waren eine Eikel, natürlich machen wir mit euch eine Collab mit Adidas. Das ist richtig. Und in dem Fall, finde ich, ist es halt eine gute Möglichkeit, diese out-of-the-box gedachte Kollaboration halt wirklich einer breiteren Masse auch zur Verfügung zu stellen, das Ganze größer zu machen. Und das finde ich ehrlich gesagt wirklich schön, denn ich bin ein Fan von so gedachten und so übersetzten Geschichten.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das will ich auch gar nicht damit bestreiten. Ich finde es schön, dass da jemand wie Virgil Abloh die Möglichkeit eben hat zu sagen, ich komme aus diesem Streetwear-Bereich, ich komme oder meinetwegen jetzt auch eben aus dem High-End-Fashion, aber es ist ja bei ihm alles so eins, ja, und das finde ich ja auch sehr sympathisch einfach, dass da gemischt wird, dass er sagt, ich nehme jetzt die Möglichkeit, ich designe was Cooles und gebe das den Menschen hin, die einfach Bock haben, sich für dann doch auch günstigeres Geld einfach eben nicht 0815 IKEA reinzustellen, sondern dann eben 0819 Virgil Abloh IKEA. Das ist schon in Ordnung. Ich wollte damit einfach nur sagen, dieser Individualismusgedanke darf dabei nicht verloren gehen, wenn alles nur so auf Masse produziert ist. Aber out of the box, um an den Punkt anzuknüpfen, finde ich das auf jeden Fall eine spannende Geschichte, zu sagen, hey, wir machen da halt eben die Mischung aus eigentlich Streetwear, ja, aus Dingen, die einer Subkultur entspringen und eben dem breiteren Markt, um etwas zu kreieren, was halt eben vor allen Dingen die Subkultur ansprechen kann und was dann vielleicht auch eben einfach fehlt. Also jetzt mal ganz blöd gesprochen, aber jeder hat sich wahrscheinlich früher mal diesen IKEA-Tisch gekauft, weißt du, so diesen niedrigen, länglichen und den zugeklebt mit Stickern. Mhm. Und das ist ja schon eine Art und Weise des Customizens, ja, dieses so, wir haben alle diesen Tisch, weißt du, wir stellen alle unser 50-Pfennig Dosenbier auf diesen Tisch, so, ja, wir alle stolpern besoffen darüber, aber wir verschandeln, hätte ich fast gesagt, wir gestalten den halt auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann ja dahin gesehen auch ähnlich.
Ich finde, wenn man sich das nochmal genau anguckt, auch die Geschichte von Chris Stamp, tatsächlich noch eine Kollaboration, wo ich mir sage, das ist für IKEA in bestimmten Teilen was Besonderes. In anderen Teilen ist es was, wo ich sage, so, wenn der Name Chris Stamp nicht draufstehen würde, würde ich es auch nicht als sowas, also es ist sehr minimalistisch, sehr in diesem skandinavischen Design drin. Und bei Virgil Abloh bin ich halt einfach gespannt, ob er denn auch alles so laut macht wie diese Pieces, die jetzt schon geleakt sind oder das, was schon kam, oder ob er auch ein, zwei Sachen dabei hat, wo man sagt so, aha, auf den zweiten Blick Virgil Abloh und auf den ersten Blick vielleicht IKEA, oder ob überall in großen Lettern und Anführungsstrichen draufsteht, was es ist oder eben nicht.
Wenn man sich die Remover-Geschichte mit Supreme anguckt, eigentlich war da vor 10 Jahren ja schon, war vor 10 Jahren, dass Hikmet das gemacht hat mit Zurbox, ne?
Hikmet hat 10 Jahre.
10 Jahre, ne? Stimmt. Dann ist das ja auch noch ein ähnliches Thema. Ja? Du hast eigentlich einen Hersteller von einer Ware, die natürlich von allen Menschen genutzt werden kann und muss, halt Koffer, reißt. Wird schwierig, sich die Sachen unter den Arm zu klemmen. Könnte man ausprobieren. Mhm. Auf jeden Fall, dass man dann auch dahin geht und sagt, hey, wir versuchen jetzt mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Wenn das sympathisch gemacht wird, dann finde ich das ziemlich cool, weil jetzt einen Soulbox, Hikmet, Remover-Koffer oder ein Supreme-Remover-Koffer zu haben, drückt dann ja eben auch aus, ey, ich komme aus dieser Streetwear-Kultur, aber ich habe halt eben auch Bock auf eine klassische, auf eine historisch große und auch qualitativ gute Marke wie Remover. Mhm. Verbinde das miteinander und hab da was. Und ich muss jetzt nicht den XYZ-Koffer nehmen, den meine Oma schon hatte und den meine Mutter schon hatte und den man halt so kennt, sondern man hat da so ein bisschen so das extra Gefühl für. Das kann man auch krass versauen, wenn man halt einfach merkt, eine große Brand sagt, hier, nimm mein Geld, wir wollen uns jetzt Coolness kaufen. Ja. Aber in den beiden Fällen, wie bei Supreme und Remover, ob man das jetzt persönlich geil findet oder nicht, finde ich es zumindest aus der Sicht heraus einfach eine spannende Geschichte, das so umzusetzen und so zu gestalten. Wie gesagt, auch auf Koffer hat man früher seine Sticker draufgeklebt, weil man gesagt hat, nee, ich möchte meinen Individualismus damit ausdrücken. Dasselbe ja wie beispielsweise auch bei Mobiltelefonhüllen.
Bei den Koffern.
Oder Türmatten.
Genau, Türmatten, Overkill, Kiss My Ass genau. Zum Beispiel, wäre mir jetzt das, was mir direkt einfallen würde. Ja. Ich frage mich halt einfach, wie alltagstauglich ist zum Beispiel so ein Supreme-Koffer, bei dem ich mir denke, wenn ich verreise und ihn am Flughafen abgebe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, hupsi, verschollen ist?
So, und Moment, zu dem Thema, ne? Weil das ist eben das Ding. Ja, upsi, verschollen, upsi, klar, immer scheiße, keine Frage. Aber Leute, die sich einen Koffer kaufen, um das Ding ins Regal zu stellen, Entschuldigung, aber was ist da los? Das verstehe ich nicht. Das ist ein Alltagsgegenstand. Du nimmst diesen Koffer und du benutzt ihn. Ja? Und es ist doch auch irgendwo das Sympathische dahinter zu sagen, so, ey, guck mal, mit diesem Koffer bin ich jetzt dahin geflogen und dahin. Und deswegen hat er halt eben da seine Macken. Und deswegen klebt da jetzt auch noch so ein unsäglicher Aufkleber von irgendeiner Airline drauf, weil die Idioten halt die Scheiße halt direkt darauf geklebt haben. Ja? Klar, vielleicht sitzen da irgendwelche Leute, die sich einen Spaß daraus machen, halt die Sticker genau über das Supreme-Box-Logo zu kleben oder sonst irgendwie was. Keine Frage. Aber wer sich einen Koffer von Supreme kauft, nur um sich das Ding in den Schrank zu stellen und sich darauf morgens einen runterzuholen, dass er einen Koffer von Supreme hat, also sorry. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, aber da bin ich tatsächlich bei dir.
Das klingt so, als ob du sonst nie einig mit mir wärst.
Doch, sehr oft.
Sollen wir uns nachher hier streiten? Oder? Muttertag, sei nett zu mir.
Mutti. Ich hatte gerade noch im Kopf die... ich mag es tatsächlich, wenn Firmen wohl durchdachte Partnerschaften mit anderen Firmen eingehen. die eben ganz groß gedacht im Falle jetzt von Chris Stamp und Ikea und Virgil Abloh und Ikea. Und ich bin mal gespannt, wann Familie Kardashian-Jenner irgendwas mit Ikea macht. Oder keine Ahnung.
Da bist du gespannt drauf.
Naja, ich habe jetzt weder positiv noch negativ eine Wertung hinzugefügt, mein Freund. Es ist einfach Angst. Es ist pure Angst. Aber irgendwas wird bestimmt noch kommen. Ich bin im Moment gerade einfach nur sehr glücklich damit, dass es solche Zusammenarbeiten gibt und bin gespannt, was die Zukunft da bringt, ob IKEA den Punkt für so einen Exit auch findet und sagt, okay, wir müssen jetzt nicht wirklich mit jedem irgendetwas machen, nur um es zu machen, sondern dass sie sich, so wie ich jetzt das Gefühl habe, treu bleiben und sagen, sie gehen auch nur sinnvolle Partnerschaften ein und sagen auch einem Kanye West ganz klar so, nee, Digga, haben wir keinen Bock drauf. Mach deine eigenen Betten.
Was er ja jetzt anscheinend auch machen möchte, wenn
jetzt auch
seinem Twitter-Account Glauben schenken
machen
mag.
Möchte, ja. Aber seien wir da einfach mal gespannt. Ich finde es zumindest sehr gut und das würde mich jetzt zur Knackfrage.
Ah, ich habe drauf gewartet. Die Knackfrage.
Der Woche. Wenn wir jetzt schon so ein schönes Intro haben.
Die Knackfrage.
Das brauchen wir noch.
Und dann brauchst du so ein richtig ekelhaftes Geräusch, wie so nach einem Skateboard-Slam so ein Bein bricht. Knack. Okay, willst du was anderes?
Es hätten so viele Sachen knacken
können. Ey, keine Ahnung. Ich bin gerade eben auf die Idee gekommen, weil halt eben Chris Stamp Skateboards macht. Tut mir leid, dass die Assoziationsschleife dann in die Richtung führt.
IKEA geht mit Chris Stamp und Virgil Abloh aus meinem Empfinden heraus den richtigen Weg. Ich wüsste jetzt gerne nicht nur, wie ihr darüber denkt, sondern auch, wo und wann zieht ihr die Grenze zum großen Ausverkauf einer Kultur?
Yes. Oder? Das ist die meiner Meinung nach auch wichtigste Frage.
Oder sind diese kreativen Zusammenarbeiten die Rettung einer immer mehr auf Masse ausgelegten Kultur? Ja, wir haben jede Woche die 50 wichtigsten Sneaker-Releases und dazu noch
die 75 wichtigsten Sneaker-Releases.
Ja, und dann noch 30 neue T-Shirts von nur einer Marke. Oh, es ist schön. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Geld als erstes hinlegen soll. Ja,
das, in Kamin.
Um es dann natürlich 14 Tage später alles wieder umzutauschen, weil es kein Resale-Value hat. Oh. Nein, also das war jetzt bitterböse, nur die Frage. Es kann natürlich sein, dass gerade diese Kollaboration, diese Kreativität genau das Richtige sind.
Boah, warte, Entschuldigung, kurz die Idee. Stell dir mal vor, jemand muss sich halt so eine ganze Garage anmieten, weil er halt so alle Off-White-IKEA-Sachen gekauft hat und denkt, er könnte so Resell-Money machen. Und dann auf eBay-Kleinanzeigen grindet. Ey, ich habe hier so 25 Regale und dann so
verschicke ich. Was letzter Preis?
So. Nur Abholung? Und dann geht's so zum, ich verschick's auch. Hast PayPal ready?
Ja, genau.
What the fuck?
Oder also, wenn er dumm wäre, wenn er klug wäre, würde er das als Ferienwohnung für Fuckboys einfach vermieten. Aber mein Freund.
Geil.
Ohne alles, ja, also ohne Service, ohne Shit, für 500 Euro pro Nacht.
Geil. Und dann gibt's Yeezy Hausschlappen. Die Dinger, die Kanye West ja auch letztens getweetet hat, die so aussehen wie wenn man
diese Wasserschuhe, diese Wasserlatschen vor dem Schwimmbad,
ja. Eure Schwämme aufschneidet.
Oder das, genau, so die treffen auf das, ja?
Ja, voll. Das ist eine super Idee. Okay, das ist, wie gesagt, die Knackfrage. Die andere Frage, die ich gerne beantwortet hätte von der Community, wollen Sie, dass wir beiden uns beim Drop oben im Tempelhof Berlin da bei IKEA anstellen und genau so eine Wohnung einrichten?
Ist das bei Tempo?
Ist also, das realistisch?
Ist es bei dem IKEA oder gäbe es das zufällig auch in Lichtenberg? Das ist von mir aus jetzt
ein bisschen näher. Du bist so faul, ne? Du willst nie. Ach, ey.
Ich bin verbunden mit meinem Kiez.
Ja, das ist in Ordnung. Kiezliebe finde ich in Ordnung.
Kiezliebe ist sehr gut. Und damit würde ich sagen, wir freuen uns auf eure Antworten.
Ich bin sehr gespannt.
Frage. Total.
Sehr, sehr gespannt. Das ist echt ein spannendes Thema.
Und
deswegen bin ich sehr gespannt. Habe ich schon gesagt, dass ich gespannt bin? Ich bin so gespannt.
Wie
bin gespannt,
ein Flitzebogen.
Wie ein Bettlaken. Damit macht man das Thema rund.
Ich möchte die anschütteln. Ah, sehr schön. Und dir damit einen schönen Muttertag wünschen.
Dito.
Genieß die Zeit.
Ebenfalls.
Und ich freue mich darauf.
Ach, du sprichst mit unserer Community.
Wenn es
die ganze Zeit mit dir gesprochen.
Ich auch mit
dir. Ich wünsch euch allen.
Wenn es in zwei Wochen wieder heißt, oh schon, der Sneaker-Podcast.
Oh yeah.
Episode 4. Und bis dahin, macht's gut.
Ciao zusammen.
Tschüss. Ciao.
Tschüssi.
Oh
Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.